Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom «Einfach selbstständig» Podcast. Heute sind wir am Hauptsitz von UBS unterwegs und treffen den Patrick Arnold und den Peter Kempin. Der Patrick Arnold ist diplomierter Steuerexperte und für das Wealth Planning bei der UBS als Executive Director tätig. Der Peter Kempin auf der anderen Seite ist ebenfalls im Wealth Management tätig und der hier der Teamhead für Executives und Entrepreneurs. Wir reden mit diesen zwei Experten über Themen Vorsorge und Steuern. Und zwar einerseits aus einer Unternehmenssicht. Also, was kann ich für meine Jungfirma, für mein Startup tun, um Vorsorge und Steuern zu optimieren? Aber auch aus einer privaten Sicht. Was kann ich als Privatperson, als Unternehmerin und Unternehmer machen, um dort hier mehr gut aufzustellen und das eine oder andere optimieren? Los geht's! Bist du gut dabei, deine eigene Firma zu gründen? Cool! Wir gratulieren dir zum Mut und freuen uns auf deine neue Business-Idee. Mit UBS Start Business kommst du in 6 einfachen Schritten zur eigenen Firma. Starter Kit beinhaltet Tipps und attraktive Angebote. Du sparst zum Beispiel Geld mit einem gratis Kapitaleinzahlungskonto, einem Geschäftskonto und der Prepaid-Karte. Dank dem Gründungsservice kannst du einfach alles Administrative abdelegieren. Welche Versicherung brauchst oder wo gibt es gute Coworking Spaces? Erfahre jetzt mehr unter ubs.com/startbusiness. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Peter und Patrick, freut mich sehr, dass ihr heute hier dabei seid.
Danke auch, freut uns auch.
Cool, klappt.
Wir reden heute über Themen Vorsorge und Steuern aus einer unternehmerischen Sicht. Das hat viel mit jungen Unternehmern zu tun. Wie erlebt ihr die Firmengründerinnen und Gründer bei diesen zwei Themen Vorsorge und Steuern?
Ich glaube, was man kann sagen ist, Firmengründer haben meistens in der ersten Zeit bei der Gründung alles andere im Kopf als Vorsorge und Steuern. Sie rennen mit einer Idee hinein, sie haben Geschäftsidee, ein Projekt, das sie vorwärts treiben wollen. Und was man sicher kann sagen, Steuern und Vorsorge sind definitiv nicht auf der Agenda eines jungen Unternehmers in dem Moment.
Ja, ich glaube, ich kann sogar auch sagen, das sind nicht die attraktivsten Systeme, wo man sich damit befassen, wie der Peter auch gesagt hat. Und darum, es geht vielmal in Vergessenheit. Man tut es gerne aufschieben oder tut es sogar vernachlässigen nachher. Und was man natürlich auch noch sagen kann, man hat in der Vergangenheit sich vielfach nicht müssen darum kümmern. Es ist ja so, dass man über einen Arbeitgeber automatisch versichert war. Und alles ist automatisch so also mit dem Package mitgekommen. Und wenn man halt selber eine Firma auftut, egal, in welcher Form, dann muss man sich selber darum kümmern. Und das ist, wie gesagt, am Anfang sicher etwas, wo man nicht in den Fokus stellt, aber doch das zentrale Thema ist, wo man einen guten Stellenwert einräumen muss.
Mhm. Und welchen Einfluss hat das, wenn man jetzt eben unternehmerisch tätig wird, auf die eigene, private, finanzielle, steuerliche und auch vorsorgetechnische Situation?
Ich glaube, es hat ganz eine grosse Auswirkung auf die Situation eigentlich, weil man hat meistens private Ersparnis, die man von davon einsetzen. Lässt sich das noch mit meinen Familienplänen, mit den privaten Wünschen und Zielen koordinieren, ist es so, dass es ist auch so, dass nachher ein stabiles Salär, das jeden Monat gekommen ist, das fällt dann weg. Pensionskasse, Risikoabsicherung fällt weg und wir fahren eigentlich quasi auf der grünen Wiese an. Also von dem her, man muss definitiv sich Gedanken machen zu diesen Themen.
Das ist also ein bisschen eine spezielle Situation, oder? Wieso sollte man überhaupt das Risiko auf sich nehmen?
Ja, also was man sicher kann sagen, man begibt sich natürlich in eine Unsicherheit. Mhm. Aber was wir schon sehen, ich glaube, ein Funkeln in den Augen der Unternehmer ist schon das, was dazu führt, dass die Unternehmer eben bereit sind, die Risiken zu nehmen, sich einfach mal zu versuchen, ins kalte Wasser zu springen. Und am Schluss des Tages ist die Risikobereitschaft auch die Basis, um dann auch Neues zu kreieren, wo am Schluss vielleicht dann auch hoffentlich neue Werte kreieren lässt, die dann auch wieder hilft, die Lücken, die man am Anfang bewusst in Kauf nimmt, dann zu nehmen, am Schluss wieder können stopfen.
Und ich glaube auch, letztendlich ist es das Gen, das der Unternehmer ausmacht. Das Risiko wollen und können auch zu nehmen, nachher.
Das macht Sinn. Du hast die Rolle von der privaten Finanzen angesprochen, Patrick. Und welche Rolle spielen die privaten Finanzen bei der Gründung? Dort hier gibt es ja verschiedene Finanzierungsinstrumente, die man berücksichtigen kann mit der eigenen privaten Finanzsituation. Was gibt es hier zu beachten?
Genau. Also was man natürlich für Finanzierung kann verwenden, wenn man eigene freie Vermögensmittel hat, die kann man natürlich verwenden. Die werden auch vielfach verwendet. Ein Punkt, der nachher dann vielfach kommt, ist, ja, ich bin bis an den angestellt gewesen. Ich habe eine Pensionskasse gehabt, dort habe ich ein bisschen Vermögen aufbauen können. Soll ich ich das Vermögen rausnehmen, ja oder nein? Und kann ich es überhaupt rausnehmen? Da kommt es ein bisschen darauf an, was man für eine Rechtsform wählt. Und was wir dort eigentlich vielfach auf den Weg geben, ich glaube auch, die Investition in die eigene Gesellschaft ist im Stock auch ein Stück weit Venture Capital. Es ist mit Risiko behaftet und Vorsorgegelder für das zu verwenden, mit dem vielfach sagen, wir machen das mit Bedacht.
Also lieber zweimal drüber schlafen.
Genau, ja. Und ich glaube, wenn es andere Finanzierungsquellen gibt, wo man kann anzapfen kann, dann würde ich die in erster Priorität benötigen.
Mhm. Und dort andere Finanzierungsquellen, da gibt es ja auch verschiedene Optionen, die man aussuchen kann. Was siehst du dort mit deiner Erfahrung, Peter?
Wo sich auch nicht allein auf die Reise begibt. Meistens sind das Co-Founders, die gemeinsam auf die Reise gehen. Also dort stellt sich bereits schon mal die Frage von der Verhältnis, nicht nur innerhalb von einem Team, das muss funktionieren, aber sehr wichtig ist, das bestätigen unsere Unternehmer immer wieder, sondern auch, wie sind eigentlich Kräfteverhältnisse finanziell? Also sind die Co-Founders auch finanziell ähnlich aufgestellt? Können beide oder die Partner gleich viel beitragen? Ich glaube, das ist sicher wichtig. Und angesprochen auf die externen Kapitalgeber, ich glaube, da muss man sich sicher früher schon überlegen, wo man und kann man sich den Start ins Unternehmerleben selbstständig finanzieren oder wo man schon in der ersten Phase sehr früh auch schon externe Investoren an Bord bringen. Da hat es ja im Podcast mit dem Christian Mehr und der Verena Kaiser schon 2-3 Inputs gegeben dazu. Das empfehle ich euch allen, dort auch nicht zu hören. Und dort ist sicher auch die Frage, kann man Friends and Family, wie man so schön sagt, hoffentlich keine Fools, es gibt ja die 3 F, oder? Wo sich dann dort beteiligen tun. Und dort stellen sich dann auch bereits schon wieder Fragen von den Familienverhältnissen auch. Also wenn man beispielsweise einen Erbvorbezug bekommt oder eine Schenkung, wie das dann die Balance und Kräfteverhältnisse in der Familie sich dann auch dadurch verändern. Und nicht zuletzt gibt es natürlich neben den Friends and Family dann wirklich auch externe Investoren professioneller Natur, also Business Angels und Venture Capital Firmen, die sehr früh schon helfen, das Wachstum finanzieren.
Du hast ja schon sehr viele Cases und Startups reingesehen, Peter.
Ja.
Siehst du irgendwie eine Tendenz, was die bevorzugte Finanzierungsvariante ist? Oder kann man das so nicht pauschal sagen?
Das ist eine sehr spannende Diskussion. Und ich glaube, es hängt wirklich auch stark damit, nicht nur damit ab, wie die Offenheit ist, sich mit Externen zusammenzuarbeiten, sondern schon auch, sich Gedanken zu machen, ja, was will ich eigentlich? Will ich einen grossen Kuchen? Und bin ich bereit dafür einen kleineren Anteil an dem Kuchen zu haben, oder wollte ich alles unter Kontrolle behalten, selber kontrollieren, einen kleineren Kuchen haben in der Konsequenz, dafür einen grossen Anteil davon. Das sind Diskussionen, wo man sich sicher sehr früh schon Gedanken machen muss. Und es hängt auch schon stark ein bisschen von der Branche ab und vom Thema. Also gerade im Tech-Bereich sehen wir natürlich, dass eine gewisse Skalierung und auch wenn es Forschung und Entwicklung braucht, dass das nur möglich ist, wenn man auch schon sehr früh die nötigen Mittel in die Hand nimmt und dass man dort zwingend externe Investoren braucht, ist dann eigentlich fast gegeben. Ja. Also es gibt, um deine Fragen zu beantworten, es gibt, glaube ich, nicht richtig und falsch. Wir haben alles schon gesehen, wirklich auf beiden Seiten. Ja.
Ich glaube, das ist, wie du sagst, auch sehr technologieabhängig, wie viele Investitionen braucht man am Anfang und auch, was ist die persönliche Präferenz zwischen unabhängig bleiben und schnellem Wachstum zum Beispiel, wo man sich dort hier die Frage muss stellen, ob das ist eine gute Zusammenfassung.
Plus, oder? Ich glaube, der Patrick kann das sicher bestätigen, können wir es mir schon auch sehen. Die Privatsituation spielt eben auch wieder rein. Weil, wenn man zuhause, ich sage mal, soll ich sagen, Familie hat, finanzielle Verpflichtungen, vielleicht ein Haus, wo man noch muss abzahlen, eine Hypothek, dann hat man vielleicht auch eine Situation, wo man sagt, ich bin darauf angewiesen, ein gewisses Mindestsalär können mit heimzubringen, aus einem Start-up raus. Und dann ist man vielleicht darauf angewiesen, dass man andere Finanzierungsformen auch nimmt, dass man einfach sagt, hey, ich halte jetzt einfach mein Salär tief in den nächsten Jahren, weil ich auch finanziell unabhängig bin.
Jetzt ein anderer Grund, neben den Finanzierungsmöglichkeiten, ist auch die Geografie. Wo tue ich meine Firma gründen? Man hört immer so ein bisschen von diesen steuerfreundlicheren Kantonen, wie zum Beispiel der Kanton Zug für Firmen. Was macht denn die steuerlich und auch finanziell Sinn für mich als Firma, wenn ich eine neue Firma gründe?
Also ich glaube, in erster Linie würde ich nicht auf die Steuern schauen, ausschliesslich. Steuern sind ein Faktor und die werden
vor allem... Steuerexperte.
Das sagt der Steuerexperte.
Das klingt so spannend.
Ja, genau. Hey. Also es ist definitiv so, die Steuern, die machen einen grossen Unterschied. Aber ich glaube, es gibt wichtigere Standortfaktoren als Steuern. Beispielsweise brauche ich einen Zugang zu einer ETH. Muss ich irgendwo sein, wo wirklich viele Arbeitskräfte hinkommen können? Oder gibt's Business Hubs, die wirklich einfach spannend sind für Netzwerke und so weiter? Ich glaube, das sind die ersten Fragen, die ich muss klären. Und ich glaube, gerade am Anfang bei einem Start-up, wenn man gerade in eine Gewinnzone reinkommt, perfekt, dann kann man über die Steuern nach und nachdenken. Solange ich noch nicht in einer Gewinnzone bin, dann kann ich die Steuern eigentlich vernachlässigen, ehrlicherweise. Und man hätte dann eigentlich auch noch Flexibilität, einen Sitz mal zu verlegen, oder? Wenn man wirklich grössere Steuerrechnungen ins Haus flattern tut. Es ist aber schon nicht unwesentlich, gerade wenn man die Gewinnschwellen erreicht hat. In der Schweiz reden wir von Gewinnsteuern irgendwo zwischen 12-19%. Die sind noch ein bisschen oben runtergekommen mit der Unternehmenssteuerreform, die wir seit diesem Jahr jetzt eigentlich haben. Und das ist sicher ein wichtiger Faktor für einen steuerlichen Standort. Wichtig ist, da würde ich auch explizit darauf hinweisen, ich glaube, der statutarische Sitz, das ist ein Indiz. Der Sitz ist dort, wo wirklich das Business abgeht, wo die Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Und das ist auch relevant für die Steuerbehörden. Und das wird auch so angeschaut. Es gibt dann aber natürlich auch noch andere Aspekte im steuerlichen Bereich, die man anschauen kann. Also wenn man jetzt wirklich ein Forschung, ein entwicklungsintensives Business betreiben, schaue ich vielleicht auch, welche Standorte haben auch dort gewisse Fördermassnahmen. Da spreche ich auch wieder die Unternehmenssteuerreform an. Wo Zusatzaufwendungen eigentlich für Forschung und Entwicklungsaufwendungen beispielsweise können geltend gemacht werden und so natürlich auch Gewinnsteuerbelastung gedrückt werden. Es gibt ganz viele Faktoren, die man muss beachten muss.
Ja, ich glaube, ein gutes Indiz für junge Unternehmen ist schon, wenn man eine Firma gründet, sagt, okay, in welcher Branche bin ich? Meistens gibt es ja schon so einen Cluster von Firmen, die an gewissen Orten schon sind. Ja. Und dann ist meistens ein gutes Indiz, um dort mal anfangen zu schauen, weil dort sind meistens auch Talente und ein Umfeld, das dann auch wo befeuert. Also, ich denke da irgendwie, Schlieren für Biotech oder Technopark, weil wirklich so ein Ökosystem an Firmen, die im ähnlichen Bereich unterwegs sind, auch schon da sind. Sicher ein gutes Indiz zum Starten, mal von dort loslassen.
Ja. Das ist unheimlich wertvoll, oder? Wenn du als Neugründerin oder Gründer reinkommst und du mit Leuten kannst reden, die 2-3 Jahre weiter sind als du, dann nimmst du so viel mit von denen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man das nicht vernachlässigt, nebst allen steuerlichen Aspekten.
Absolut.
Du hast auch schon angetönt und über die Wahlmöglichkeiten bei der Rechtsform geredet. Was hat das für einen Einfluss auf die Vorsorge?
Es hat ganz einen grossen Einfluss auf Vorsorge. Ich glaube, wenn wir von Rechtsformen reden, reden wir von Personengesellschaften, in der Regel eine Einzelunternehmung, oder wir reden von AGs und GmbHs, sprich Kapitalgesellschaften. Und da ist natürlich die Ausgangslage schon ganz anders. Auf Vorsorge beispielsweise, bei einem Einzelunternehmer, ist der Einfluss so, dass man quasi alles in die eigenen Hände muss nehmen. Man hat wirklich eine Selbstverantwortung, die man da muss an den Tag legen, weil man ist nicht automatisch, wie das vielleicht früher in einem Arbeitsverhältnis war, versichert, über eine Pensionskasse Risiko abdeckt, Altersbeiträge, Sparzwang, wo man eigentlich dort hat, oder auch eine Unfallversicherung. Da muss man wirklich selber aktiv werden. Und insofern ist ein Einzelunternehmer natürlich wirklich in dieser Pflicht, für das auch zu schauen. Und das geht wieder ein bisschen einher, dass es vielleicht am Anfang nicht das Lieblingsthema ist und dass man das aufschieben. Aber im Unglücksfall hat das wirklich einen sehr, sehr grossen Impact nachher. Ich kann ein Beispiel machen, ein Einzelunternehmer, der wirklich nicht geschaut hat, der kommt in einem Invaliditätsfall beispielsweise im besten Fall rund 28'000 Franken über aus der IV. Und das ist alles. Und das ist alles, was er das Leben lang eigentlich bekommt. Entsprechend ist eine zusätzliche Absicherung sicher auch vonnöten. Auf der anderen Seite noch dann bei den Kapitalgesellschaften, AG, GmbH, ist man automatisch eigentlich verpflichtet, auch wenn es die eigene Gesellschaft ist, ein Anschluss an eine Pensionskasse, wenn auch nur am Anfang einen minimalen, zu machen und sich dort gegen die Risiken Tod, Invalidität abzusichern, aber auch nachher für die Hinterlassenen gewisse Leistungen hat und gleichzeitig auch einen gewissen Sparzwang hat.
Was man aber trotzdem sicher gesehen ist, dass auch, oder viele von unseren Kunden wählen eigentlich den Weg relativ früh schon von einer Aktiengesellschaft, zahlen sich ein Minimum Salär aus, halten das bewusst tief, weil jeder Franken, den sie ins Geschäft investieren können, sagen sie, hey, warum soll ich das private Portemonnaie nehmen, wenn ich es privat nicht brauche. Führt aber sicher dazu, dass man in diesen Jahren, wo man, sagen wir mal, das Salär tief hält, eben nicht nur durch die tieferen Vorsorgebeiträge auch hinten raus weniger Leistungen hat. Und wir hören halt immer wieder von Unternehmern, die sagen, hey, Pensionskasse interessiert mich nicht, weil ich meine, erstens bin ich noch jung und bis ich dann pensioniert bin, will ich gar nicht daran denken. A und B, viele sagen, ja, meine Vorsorge ist dann meine Firma. Und das hören wir immer wieder, nicht nur von jungen Unternehmern, sondern auch zum Teil von sehr etablierten. Und das kann in vielen Fällen sehr gut aufgehen. Wir haben das Privileg, mit so Unternehmern zu tun haben, die erfolgreich sind. Wir sehen aber zum Teil im Schatten, gibt's ganz viele Unternehmer, die halt, ich sage mal, nicht dann am Schluss können ihre Firma erfolgreich verkaufen. Und durch das dann dort am versicherten Pensionskasse fehlt. Und dort dann auch hinten aus gewisse Löcher können entstehen. Und darum sind wir zum Teil Banker, die ein bisschen die Mammfinger heben und sagen, hey, denk auch noch an die andere Seite, versuch dich privat auch finanziell abzusichern für den Fall der Fälle. Und da hat jetzt auch die Corona-Zeit gezeigt, dass es eben sinnvoll ist, dass man nicht nur alles auf eine Karte spielen tut. Gehört Unternehmer nicht immer so gern. Klar, aber es ist ein Teil von unserer Rolle, dort auch ein bisschen Sparring-Partner zu spielen an diesem Thema.
Ich glaube, das ist schon wichtig, eben diese guten Sparring-Partner zu haben. Ja. Jetzt haben wir über die Vorsorgethematik geredet. Das hat natürlich auch steuerliche Aspekte, die Gründung. Was muss man dort beachten, steuertechnisch?
Steuertechnisch ist natürlich auch ein grosser Unterschied zwischen Einzelunternehmer und Gesellschafter, Aktionär nachher. Man hat beim Einzelunternehmer grundsätzlich ein Steuersubjekt, wie man so schön sagen. Also, die Privatperson im Hintergrund, die wird die Steuerzahler auch fürs Geschäftsergebnis. Und die Gesellschaft selber hat keine Steuerrechnung, die sie erwartet. Das kann am Anfang für einen Einzelunternehmer noch spannend sein, gerade in einer Start-up-Phase, wo man vielleicht noch Verluste produzieren. Die Verluste kann ich grundsätzlich bei mir im Privatvermögen mit übrigem Einkommen, wenn das vorhanden ist, natürlich gegenrechnen und reduziert meine Steuerbelastung. Das ist von dem her eigentlich ein spannender Punkt. Auf der anderen Seite ist noch dann bei einer Kapitalgesellschaft ist ganz klar Trend. Wir haben den Aktionär als Privatperson, der sein Salär, allfällige Dividenden und übrige Einkommen besteuern. Und die AG oder GmbH selber ist ein Steuersubjekt. Das wird für ihre steuerbare Gewinn nachher auch veranlagt und wird das separat zahlen müssen. Also wir haben eine komplette Trennung. Und da kommt dann auch der Aspekt dazu, natürlich von der sogenannten wirtschaftlichen Doppelbelastung, wo man sagt, man will wirklich als einerseits Gesellschaft besteuert wird, auf der anderen Seite aber bei einer Ausschüttung oder bei einem Salärbezug nachher auch noch der Aktionär im Hintergrund oder der Unternehmer. Und das sind schon fundamental andere Steuersysteme eigentlich, die man da mit berücksichtigen.
Absolut. Und ich glaube, was wir schon gesehen haben, ist, man startet ja mal in das Unternehmerleben und es macht sicher Sinn, dass man sich frühzeitig schon Gedanken macht, wo könnte die Reise mal angehen. Und dass man vielleicht auch ein bisschen vorausschauend schon sagt, ja, werde ich in Zukunft beispielsweise weitere Investoren brauchen? Und wird das nicht einfach nur eine One-Man-Show bleiben? Dass man sich dann dort auch wirklich früher schon überlegt, dass man die richtige Form auch wählt. Beispielsweise bei einer Aktiengesellschaft dann auch, wenn man weitere Investoren an Bord hat, irgendwann ein Firmenverkauf kommt, dass man dort auch aus der steuerlichen Optik einen steuerfreien Kapitalgewinn kann erzielen. Das ist eigentlich in dem Moment, wo man Steuern denkt, beim jungen Unternehmer noch nicht so im Fokus, aber ganz hinten raus kann das natürlich dann sehr relevant sein, welche Rechtsform das man wählt. Und darum sehen wir bei Firmen, dass sie eigentlich, wenn sie als Einzelfirmen starten und dann grösser und relevanter werden, sehr schnell am Versicht dann den Weg in eine GmbH oder dann insbesondere auch eine Aktiengesellschaft wählen.
Und das ist ja auch wichtig, dass man das früh genug macht, oder? Weil hier gibt es so Fristen, die man beachten muss. Da kann man nicht einfach einen Tag, also jetzt in Anführungszeichen, vor dem Verkauf vor die AG wechseln, um dann den steuerfreien Kapitalgewinn mitzunehmen.
Ja, genau, das ist genau der Punkt, den ich schnell ergänzen wollte, jetzt aufs Intro vom Peter her. Man hat Möglichkeiten vom einen in die andere Rechtsform einzugehen. Es sind aber immer Bedingungen, die man muss berücksichtigen. Und gerade wenn ich von einer Einzelfirma in eine Kapitalgesellschaft mich steuerneutral umwandeln will, dann heisst das, dass ich automatisch nebst anderen Bedingungen aber eine Sperrfrist habe von 5 Jahren. Und ich glaube, das wissen alle, 5 Jahre im Geschäftsleben können
Ist ewig.
Ist ewig. Absolut richtig, genau. Ja. Und von dem her, ich glaube, wenn es möglich ist, ist wahrscheinlich am Anfang sogar Kapitalgesellschaft fast ein bisschen im Vordergrund. Insbesondere, wenn man ein skalierbares Business hat, wenn man, wie der Peter auch gesagt hat, die Absicht hat, weitere Investoren oder Partnerinnen zu nehmen. Ich glaube, man hat viel, viel mehr Flexibilität und man hat schon das richtige Setup. Und insbesondere hinten raus ein Unikum eigentlich in der Schweiz, wo es in vielen anderen Ländern nicht gibt, eine steuerfreie Kapitalgewinn. Ich glaube, ganz am Schluss diskutiert man ganz stark, wenn es um ein Exit geht und hast du freie Kapitalgewinn.
Ja, das macht es so spannend. Das Unternehmerische, das ist eigentlich wie der Lohn, den man zusätzlich kann beziehen kann, wenn der Plan aufgeht.
Absolut, ja.
Investoren sind die einen Partner, die du jetzt schon mehrmals genannt hast, aber auch Risikokapitalgeber. Es gibt aber sicher noch weitere Partner, die man muss berücksichtigen bei der Gründung. Was gibt es da noch für Ansprechpersonen, die man aus eurer Sicht auch kontaktieren sollte?
Ja, ich glaube, was man sicher kann sagen, ich habe neben all diesen rechtlichen und steuerlichen Themen, wird der Unternehmer, wenn er neu startet, von allein plötzlich mit gewissen Leuten zu tun haben, die vielleicht vorher noch nie im Kontakt war. Mhm. Ich denke, neben befreundeten Unternehmern und anderen Sparring-Partnern, die einem helfen, das Business aufs Bein zu setzen, braucht sicher einen guten Versicherungspartner. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage nach einem passenden Bankenpartner. Und dort stellt sich sicher auch die Frage, ja, was brauche ich eigentlich bei der Gründung? Meistens ist das relativ einfaches Konto. Aber dort ist sicher sinnvoll, dass man sich auch schon Gedanken macht, hey, wo geht mal meine Reise hin? Sodass man schon relativ früh mit dem richtigen Bankenpartner zusammenarbeitet. Also gerade wenn man beispielsweise eine internationale Ausrichtung haben will, dass man dort auch eine Bank mit an Bord bringt, die eine internationale Ausstrahlung hat. Das Gleiche gilt auch ein bisschen auf der Anwaltsseite. Wir sind in UBS, haben ja das UBS Start Business, wo wir ein Starter Kit haben, wo wir, sagen wir, relativ einfach über unsere Plattform auch Türen geöffnet werden zu zusätzlichen Dienstleistungen, sei das Unterstützung bei der Gründung, Erstellung von Businessplan, Coworking, also ganz verschiedene Elemente, wo einem das Leben bei dieser Gründung ein bisschen vereinfachen, indem wir über die Plattform eigentlich zusätzliche Ansprechpartner eigentlich schon bekommt.
Ja. Jetzt haben wir die Gründung hinter uns, die haben wir erfolgreich gemeistert. Unsere Firma wächst jetzt, unsere Pläne gehen auf. Jetzt hat natürlich auch das Firmenwachstum hat ja auch steuerliche Auswirkungen. Was muss ich da genau beachten? Was bedeutet das für mich, wenn die Firma wächst und auch einen Wert gewinnt am Schluss?
Ja, du sprichst es an, eigentlich das letzte Stichwort, der Wert, oder, von der Firma, der geht auf. Und eins von den ersten Themen, wo der relativ schnell mal dominant wird, ist der Vermögenssteuerwert. Wie wird der berechnet, oder? Es ist bei nicht kotierten Gesellschaften immer ein bisschen schwierig. Wenn ich einen Börsentitel habe, dann kann ich den Kurs ablesen. Aber was ist ein Start-up? Was ist ein Unternehmen wert nachher? Und da gibt es Richtlinien ganz klar, die man hat, wo die Steuerkonferenz, ganz vereinfacht gesagt, ist ein Mix, ein Ertrags- und Substanzwert, den man gewichten. Und der bildet nachher dann eigentlich auch den Steuerwert. Jetzt, wenn man einen Drittpreis hat, beispielsweise aus einer Kapitalrunde, dann heisst es eigentlich explizit auch in diesem Steuerkreisschreiben, dann wird der Drittpreis hergezogen. Jetzt können wir alle natürlich, was passiert bei Kapitalrunden. Es wird viel in Zukunft investiert, es werden hohe Valuation vereinbart. Und wenn das natürlich Grundlage ist für eine Bewertung von einer Start-up-Firma, dann wird das einigermaßen schwierig für die Unternehmer, die sich in der Regel, wie man vorher auch schon gehört, einen eher einen tieferen Lohn haben. Sie wollen das Kapital in der Gesellschaft innen lassen, können investieren. Also schlicht, es gibt Situationen, wo man dann nicht einmal mehr könnte die Vermögensteuer zahlen aus dem eigenen Lohn. Und das ist ganz klar etwas, wo man muss mit berücksichtigen. Kantone haben da verschiedene Varianten. Im Kanton Zürich beispielsweise ist es heute eigentlich so, ich rede da speziell vom Start-up-Bonus, den man hat, oder die Start-up-Betrachtung. Also wenn man in einem Business ist, wo vorwiegend auch Tech und Tech-treiben ist, Start-up skalierbar ist, und solange als man noch nicht repräsentative Gewinne erwirtschaftet, dann wird man auch nach einer Kapitalrunde mit einer höheren Bewertung nach wie vor vom Substanzwert bewertet. Und das gilt so lange, wie man wirklich eigentlich Gewinnschwelle noch nicht repräsentativ oder nachhaltig überschritten hat. Und das ist doch durchaus eine grosse Erleichterung, die jetzt eingeführt wurde vom Kanton Zürich.
Ja, das hat in der Startup-Szene für viel Diskussionsstoff gesorgt, eine Zeit lang.
Sehr viel Diskussion, für viele Blog-Einträge und Newsletter und so weiter. Absolut, ja. Aber ich glaube, man hätte da wirklich ein bisschen Feuer rausnehmen können, ja. Es ist immer noch ein Thema nach wie vor, aber, es ist auf besserem Weg. Ja. Definitiv.
Ja, und es ist sicher eine Phase, die für den Unternehmer insofern entscheidend ist. Die Firma braucht Liquidität. Und zum gleichen Zeitpunkt entstehen eben in gewissen Situationen durch die Steuersituation auf der privaten Seite auch Liquidität. Wir sehen zum Teil auch bei unseren Kunden, dass sie in der Lebensphase vielleicht dann auch irgendwann den Wunsch nach Eigenheim haben, vielleicht Familienplanung ein Thema ist. Auch dort stehen dann gewisse Finanzierungsbedürfnisse an. Also meistens ist das durchaus eine Phase, wo man dann allen Ecken und Enden eigentlich primär Kredit braucht. Bude läuft, die Story funktioniert, aber man braucht finanzielle Mittel. Und gerade wenn man auch Kapitalrunden hat, muss man sich natürlich überlegen, ja, lasse ich mich verwässern, wenn neue Investoren reinkommen, oder will ich mitziehen? Habe ich selber noch irgendwo ein bisschen Backup-Money, wo ich dann in die Runde auch noch reingebe? Und dort muss man sich dann gut überlegen, ob man das wirklich machen will, weil man dann eben genau alle Chips in eine Ecke rein bewegt. Und vielleicht dann keine Mittel mehr hat für einen Eigenheimkauf oder für andere Sachen, die privat anstehen. Also, das sind so die knackigen Momente, wo ein Unternehmer auch eigentlich eine gute Zeit hat, wie es läuft. Auf der anderen Seite ist es finanzierungstechnisch ein bisschen Tal der Tränen. Und das ist auch der Moment, wo viele Unternehmer bei uns dann auch klopfen und sagen, hey, können wir unterstützen mit Finanzierung. Oder?
Das ist ja der schöne Spagat, den man ausmeistern muss, oder? Zwischen dem Vermögen, das man aufbaut auf dem Papier, aber der Liquidität, die gleich muss sicherstellen.
Absolut. Wir nennen das ein bisschen den Eisberg, weil das Vermögen vom Unternehmer ist konzentriert unter der Oberfläche. Auf dem Bankkonto ist meistens nicht viel, oder? Also an der Oberfläche sehen wir nicht viel, aber der Eisberg unten dran wächst immer mehr. Ist aber allerdings illiquid. Oder? Und das macht es in dieser Phase umso anspruchsvoller, auch die Privatplanung können abstimmen mit den Firmenbedürfnissen.
Dort finde ich etwas in den USA, das recht spannend ist. Häufig wird bei weiteren Finanzierungsunternehmen die Gründerinnen und Gründer einen Teil von ihren Aktien, wirklich einen Mini-Mini-Teil, auch verkaufen, um wieder Liquidität zu generieren für sich privat. Ja. Dass sie nicht irgendwie in eine dumme Situation kommen und dann irgendwie müssen schauen, wie sie überleben. Aber gleichzeitig immer noch motiviert sind, eine wirklich grosse Firma zu bauen und so den grossen Payout zu haben, wenn die Wette am Schluss aufgeht. Und das ist etwas, was wir in der Schweiz noch nicht so viel gesehen, was ich aber gleich spannend finde, mal darüber nachzudenken. Ja. Kann ich auch einen kleinen Teil von meiner Aktie bei der Kapitalerhöhung verkaufen, um einfach persönlich die Liquidität zu sichern? Ich glaube, das wäre spannend, um das mal im Hinterkopf zu behalten.
Als man sieht es immer mehr.
Okay.
Also es findet tatsächlich statt. Allerdings weniger, ich würde sagen, in diesen Finanzierungsrunden relativ am Anfang.
Ja,
also
genau.
Series A, B, ja. Sondern sind wirklich meistens in diesen Kapitalrunden, wo es dann um die Grosskalierung geht, vielleicht auf dem Lebenszyklus schon ein bisschen weiterhin, haben wir jetzt vermehrte Unternehmer gesehen, wo engagiert bleiben, auch finanziell, aber sagen, ich nehme mal einen kleinen Abverkauf, nehme ihn bewusst in Kauf und tue da das auch privat Cashflow generieren.
Das kann ich eigentlich bestätigen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass wir haben auch die rechtlichen Voraussetzungen. Also das ist gut, vor allem auch die steuerrechtlichen Voraussetzungen, das kann man wirklich auch gut durchführen in der Schweiz. Ja.
Das sollte man so machen, wenn man die Möglichkeit hat.
Korrekt.
Du hast vorhin auch die Vermögenssteuerbelastung schon ein bisschen angesprochen, Patrick. Die weitreichenden Folgen, vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen einen Deep Dive machen, was das genau bedeutet. Meine Thematik haben wir schon ein bisschen angeschnitten, aber was bedeutet es konkret jetzt, wenn ich meine eigene Firma habe, wie gehe ich damit um?
Also wenn es wirklich so weit kommt, dass die Vermögensteuer von anschnellen, weil man, wie gesagt, nicht mehr unter der Start-up-Betrachtung ist, man hat einen Gewinnschwelle, nachhaltige Gewinn und das von davon explodieren, dann gibt es eine gewisse Kettenreaktion eigentlich, die man anschauen muss. Also, es heisst automatisch, ich muss meinen Lohn anpassen. Ich muss mehr Einkommen haben, dass ich überhaupt die Steuern kann begleichen kann. Das hat automatisch wieder zur Folge, als ich im Privaten höhere Einkommensteuern habe. Jetzt suche ich wieder irgendwo wie jeder Steuerpflichtige wieder Optimierungsmöglichkeiten. Und da schließt sich eigentlich auch der Kreis vom Thema wieder ein bisschen. Da bin ich wieder bei der Vorsorge. Ich glaube, wenn man in der Schweiz schaut, wenn man Steuern will, optimieren, da ist man sehr schnell eigentlich auch bei der Pensionskasse. Ich habe vielleicht nicht mehr einen Minimalplan, sondern ich versuche, den Vorsorgeplan auch auszubauen, mehr Einkaufspotenzial zu verschaffen. Und so die Gretchenfrage, die wir in der Vergangenheit immer wieder gehört haben, bei etablierten Unternehmen, wie viel Lohn nehme ich raus, wie viel Dividende nehme ich raus und das hat einen extremen Einfluss nachher auf Pensionskassen, die ich aufbauen kann. Also, wenn ich eine Dividendenbezugsstrategie definiere für mich, dann suche ich automatisch auch die Möglichkeiten, wieder um die Steuern oben abzuholen. Sprich, ein Einkauf in die Pensionskasse, der da spannend werden kann. Es sind aber auch andere Themen, die vielleicht in den Fokus kommen können. Und auch mit Zielfragen, da sind wir auch wieder, wo tue ich privat wohnen, oder? Und da all die Steuerexperten wieder, ich würde nicht nur wegen der Steuern umziehen, aber manchmal muss man fast. Das ist möglich, ja. Und da ist das Gefälle eigentlich von der Einkommensteuer in der Schweiz irgendwo von 22-45%, je nachdem, wo ich wohne. Und das hat schon einen maßgeblichen Einfluss auf meine private Liquiditätsplanung.
Absolut. Schnelles Wachstum braucht häufig auch neue Kapazitäten und auch neue Köpfe. Jetzt tun wir irgendwie neue Leute anstellen, um das Wachstum zu bewältigen. Was für Auswirkungen hat Personalwachstum in meiner Firma? Wie gehe ich dort damit um? Das hat vor allem in der Firma selber auch sehr viel, sagen wir mal, Stellhebel, die da in Gang gesetzt werden und Auswirkungen, die ich spüre.
Ja, du hast absolut recht. Also, ich glaube, wir sehen bei den Firmen, die dann wirklich wachsen, die brauchen, um das Wachstum zu bewältigen, neue Leute. Und es braucht andere Art von Leuten. Haben wir in anderen Episoden schon gehört, wo meistens auch, andere Entlöhnung auch brauchen, damit man die Talente überhaupt kann, fürs Start-up gewinnen. Meistens ist es fürs Start-up aber schwierig, marktgerechte Löhne irgendwie zu zahlen. Damit man die Leute aber trotzdem kann begeistern mit auf die Reise kommen, stellt sich dann immer die Frage, ja, welche Anreize kann man denen neue Mitarbeiter schaffen, mit auf die Reise kommen. Und da stellt sich die Frage von Beteiligungsmöglichkeit. Wenn man sagt, okay, ich bin bereit, ein tieferes Salär in Kauf zu nehmen, dafür kann ich am Upside mit partizipieren. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten, Mitarbeiter Anreize zu schaffen, dabei zu sein. Aber wahrscheinlich würde Mitarbeiterprogramm einen eigenen Podcast füllen. Aber vielleicht, Patrick, können wir über die steuerlichen Komponenten von so Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen irgendetwas sagen.
Also ja, ich glaube, es ist klar eigentlich, bei Mitarbeiterbeteiligungen, da kommt automatisch auch ein Steuerthema. Und wenn man schaut, wie man einen Mitarbeiterbeteiligungsplan kann aufbauen kann, dann gibt es zwei Hauptstoßrichtungen. Einerseits kann ich Mitarbeiter direkt am Equity beteiligen. Die einfachste Form sind da sicher Aktienbeteiligungen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Formen und Beteiligungsprogramme, beispielsweise Phantom Stock, wo ich nicht direkt im Aktienkapital eigentlich beteiligt bin. Und je nachdem, wie der Plan dann auch aufgebaut ist, sind steuerliche Folgen komplett unterschiedlich. Steuerliche Folgen wird es aber haben, durch das es eigentlich Aktien, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm in der Regel von unentgeltlich bis zu einem Discount eigentlich erworben werden. Also der Mitarbeiter wird nie den vollen Preis müssen zahlen oder selten den vollen Preis müssen zahlen. Und so haben wir irgendwo eine Leistungskomponente, die die Einkommenssteuer unterlegen. Was man gut muss anschauen, ist, wann die Steuern anfallen. Wenn ich direkt Aktien bekomme, mit oder ohne Speerfrist, dann heisst es automatisch für einen Mitarbeiter, ich komme automatisch auch eine Steuerrechnung über. Und zwar vom Zeitpunkt der Zuteilung, vom Vesting nachher. Und das muss ich irgendwo finanziell mögen tragen. Wenn ich auf die andere Seite schaue, zum Beispiel, ein Phantom Stock, die werden eigentlich erst bei effektiven Rechtserwerb oder bei Cash-Auszahlung eigentlich besteuert. Also man tut den Zeitpunkt von der Besteuerung zwischen sofort und aufgeschoben bestimmen. Und das kann einen grossen Impact haben nachher dann auf die private Liquiditätsplanung, Steuerplanung und so weiter. Und ich glaube, es ist ein relativ umfassendes Thema, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Peter hat es gesagt, wir könnten einen eigenen Podcast damit füllen. Ich glaube, da ist guter Rat ist wirklich essentiell, dass man sich da wirklich ganz, ganz intensiv damit auseinandersetzt und die steuerlichen Implikationen sicher am Vordergrund hat auf diesem Thema.
Ja, also macht die Hausaufgaben, wenn euch das betrifft, und lasst euch die gut beraten, weil das wirklich, da kann man sehr viel falsch machen.
Unbedingt, ja.
Jetzt gehen wir weiter, die Firma wächst weiterhin und wird auch grösser und da ändert sich manchmal schon das eine oder andere logischerweise. Und häufig ist es so, dass Gründerinnen und Gründer, die vielleicht das Unternehmen gestartet haben, nicht mehr unbedingt die richtige Besetzung sein, für weiterhin Geschäftsführung zu übernehmen oder ihre Rolle, die sie haben. Dort würde mich sehr interessieren, Peter, wie siehst du das? Wie ändert sich die Rolle der Gründerinnen und Gründer mit dem Wachstum der Firma?
Sehr unterschiedlich. Du hast ja schon gesagt, also nicht jeder Unternehmer hat nicht jeder Gründer, so muss ich sagen, hat die Erkenntnis, dass vielleicht der Zeitpunkt zum Teil da ist, dass man Geschäftsführung in andere Hände gibt. Das hängt sehr auch von der Person natürlich ab, was für einen Hintergrund das man hat, was für Interesse das man hat. Man sieht schon viel, dass bei gewissen Gründern vor allem, ich sage mal, die Innovation und Kreativität und das Entwickeln von Produkten im Fokus gestanden ist in der Gründungsphase. Und dass vielleicht das Skillset, das so ein Unternehmer mitbringt bei Gründungen, wenn nicht das Gleiche ist, was notwendig ist, um eine Firma zu skalieren, um dann plötzlich, wenn die Firma gross wird, auch eine ganze Organisation zu managen. Vielleicht geht dem das Herz nicht mehr so auf. Und ich glaube, wir sehen schon die Unternehmer, die den Sprung machen, von einem Start-up zu einem mittelgrossen KMU oder durchaus zu einer grösseren Organisation. Das sind schon die, die erkannt haben, dass man rechts und links neue Köpfe dazu bringt. Und dass man vielleicht selber auch vielleicht an gewissen Themen einen Schritt zurück macht. Die Frage stellt sich dann natürlich nicht nur, was ist meine Rolle als operative in der Firma selber, sondern auch, was ist eigentlich meine eigene Agenda? Also, wie will ich als Eigentümer, nicht nur als Geschäftsführer, sondern als Eigentümer zukünftig vorwärts gehen? Und ich glaube, da ist dann sehr wichtig, dass über die Zeit auch, wenn es mehrere Aktionäre gibt, zum Teil gibt es mehrere Co-Founders, dass man dann irgendwie auch die Agenden, wo das man mit der Firma auch hin will, als Eigner ein bisschen abstimmen. Und ich glaube, da kann man abschliessend sicher sagen, dass man dort ganz unterschiedliche Sachen schon gesehen haben. Und dort ist wichtig, dass man sich früh auch abstimmt und auch die privaten Themen mit berücksichtigen. Wir haben kürzlich auch eine Firma gesehen, wo wir zwei Co-Founders, die auch alterstechnisch an einem unterschiedlichen Ort stehen und durch das unterschiedliche auch private Bedürfnisse hatten, dann plötzlich auch einen Einfluss haben auf, ja, machen wir jetzt nochmal den grossen Schritt nach vorne, investieren wir nochmal die Zeit und das Geld. Und dort spielen die privaten Themen, das wird gerne unterschätzt, eben auch mit, wenn es darum geht, eigene Entscheidungen zu treffen.
Ja. Ich glaube, das ist eine grosse Challenge, die enorm wichtig ist und wie du sagst, häufig unterschätzt wird, dass man die persönlichen Präferenzen oder auch irgendwie Werte, Visionen, die man haben will, als Privatperson, dass man es irgendwie auch zusammen mit der Firma kann in Einklang bringen, dass es nachher funktioniert. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann wird es langfristig schwierig, oder?
Absolut.
Ein Thema, das uns hier sicher auch beschäftigt, ist das Thema Exit. Das ist auch etwas, das besonders die klassischen Startups immer wieder beschäftigt. Zumindest, wenn sie Investorengeld aufnehmen, dann wird früher oder später ein Exit erwartet, in irgendeiner Form. Wie sieht denn hier so der Prozess aus? Was passiert, wenn jetzt eine Firma, ein Gründerteam, ein Investorenteam entscheidet, wo man möchte die Firma verkaufen? Was bedeutet das für die Firma und auch für die Eigner?
Ja, ich glaube, das ist schon entscheidend, dass man dort auch, ich sag mal, frühzeitig sich Gedanken macht, wo die Reise hingeht. Ich habe vorhin gesagt, dass die Agenda ein bisschen abgestimmt wird und man wirklich sagt, die Firma soll verkauft werden, dass man dann auch wirklich gemeinsam am gleichen Strang zieht. Das ist nicht immer gegeben, dass alle sagen, okay, wir arbeiten jetzt auf das gemeinsame Ziel hin und meistens ist das nicht übermorgen, sondern da gibt es diverse Sachen, die man vorbereitet, muss in die Wege leiten und da kann man sicher sagen, dass eine gute Vorbereitung Gold wert ist. Egal, ob man ein schnell wachsendes Startup ist, das sagt, hey, jetzt schauen wir in einen Exit rein, oder ob man schon eine etablierte Firma ist, wo man sagt, ich muss meinen Nachfolger regeln, weil ich vielleicht mich alterstechnisch zurückziehe. Also von dem her ist Vorbereitung immer wichtig. Zum Teil sehen wir natürlich schon auch Situationen, gerade bei jungen, schnell wachsenden Firmen, dass sie eigentlich gar nicht an einen Exit gedacht haben, an einen Verkauf. Und plötzlich flattert es einem eine schöne Offerte ins Haus, wo dann auf den ersten Blick natürlich wunderbar ist. Und man sagt, okay, und jetzt man sich dann erst zu dem Zeitpunkt mit dem auseinandersetzt. Also Themen wie Unternehmensbewertung, aber auch mögliche Exit-Routen werden erst zu dem Zeitpunkt angeschaut. Und dort empfehle ich mir schon, dann kurz reinzuhalten und zu sagen, hey, gibt es nicht auch noch andere Alternativen? Ist das wirklich die richtige Exit-Route? Und dass man dich dort nicht verleiten lässt, zu schnell irgendwo schon exklusiv mit jemandem ins Nest gehen, sondern dass man wirklich irgendwie sagt, man behaltet das bewusst noch ein bisschen offen. Und natürlich gibt es auch steuerliche Themen, wo man vor einem Exit muss im Auge behalten, dass es dann nicht plötzlich hinten raus böse Überraschungen gibt. Vielleicht kannst du da, Paddy, noch etwas sagen dazu.
Ja, wir reden hier eigentlich so ein bisschen von der M&A Readiness oder Ready for Transaction, wo so auch Stichwort ist. Und ich glaube, ein Exit, der braucht auch relativ viel Vorbereitung und braucht manchmal auch recht viel Zeit. Nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen auch. Und wenn man sich auf der Zeitachse anschaut, der eigentliche Verkaufsprozess, der ist irgendwo 6, 9, 12 Monate lang, wo man das macht. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, wo man sauberes Vertragswerk, Due Diligence und alle die Themen eigentlich abhandeln. Aber ich glaube, bevor man in diesen Prozess hingeht vom eigentlichen Verkauf, hat es eine ganz lange Vorbereitungsphase und die fängt eigentlich schon 15 Jahre vorher an. Wie tue ich mich aufstellen? Wie sieht mein Bilanzbild aus? Wie ist meine Firmenstruktur? Bin ich mit x Tochtergesellschaften unterwegs? Habe ich eine Holdingstruktur? Habe ich noch mein privates Einfamilienhäuschen in der Bilanz drin, oder was auch immer? Also wir sehen eigentlich wirklich fast alles. Und ich glaube, wichtig ist, dass man eigentlich am Zeitpunkt vom Verkauf auch die Brille ein bisschen von einem potenziellen Käufer anlegt und sagt, was will der überhaupt? Und er ist interessiert am Kernbusiness, am operativen Geschäft. Und entsprechend muss eigentlich auch die Struktur und das Bilanzbild und so weiter auf das angepasst werden. Und ganz am Schluss ist es natürlich auch, wenn wir die Struktur anschauen, wir wollen gerne einen steuerfreien Kapitalgewinn erzielen, oder? Also als Unternehmer ist es eigentlich immer am besten, wenn ich das Kerngeschäft so hoch wie möglich bei mir im privaten Vermögen inne habe. Als Aktionär natürlich, aber nicht Strukturen muss mitverkaufen, die vielleicht ein Käufer gar nicht will. Das sind also die wichtigsten Vorbereitungen nachher. Was man auch schauen kann, wenn es etabliertere Gesellschaften sind, das Bilanzbild leichter machen, sprich Excess Cash ausschütten, Dividenden ausschütten und dort auch wieder mit Pensionskassen, Einkäufen und so weiter auch die Steueroptimierung wieder treffen. Ich glaube, das ist ein recht intensiver Prozess, schon vor dem eigentlichen Verkaufsprozess.
Und das wird häufig unterschätzt, weil man hat immer noch das operative Geschäft, das man muss führen dazu, oder? Und das ist auch wie eine doppelte Zusatzbelastung, wo man wie zwei fast Fulltime-Jobs hat eine Zeit lang.
Absolut. Und auch das operative Geschäft selber braucht ja auch Aufwand, als man das überhaupt weitergeben kann. Wir reden auch von der Transferierbarkeit von einer Gesellschaft. Also, bin ich wirklich der Einzige, der das rote Telefon abnimmt oder nicht? Wenn ich der Einzige bin, werde ich Mühe haben, meine Gesellschaft gut zu verkaufen. Wenn ich aber also wie eine zweite Garde hinter mir, eine Geschäftsleitung, die voll eigentlich in meine Fußstapfen treten als Unternehmer, dann ist das viel, viel einfacher. Und das ist viel interessanter für einen Käufer schaffen, natürlich.
Mir hat mal jemand gesagt, der selber eine Firma verkauft hat, dass es viel haben noch private Darlehen drin oder eben auch irgendwie das Einfamilienhäuschen, das Private oder irgendetwas. Das tut alles aufbleiben und tut irgendwie den Preis dann auch übertreiben, wenn man irgendwie auch zu wenig Geld rauszieht. Und der Tier ist so sein Tipp gewesen, schau, dass du das Geld, das du willst oder wie dir zusteht, dass du so viel wie möglich davon wie auch rausziehst aus der Gesellschaft, dass dann der Wert von der Gesellschaft zum Verkaufen eigentlich so tief wie möglich ist. Weil für einen tieferen Preis findest du viel mehr Käuferinnen und Käufer, die deine Firma wirklich zu einem steuerfreien Kapitalgewinn können kaufen. Würdest du das so bestätigen, oder wie siehst du das?
Absolut, das ist eigentlich auch das, was wir immer plädieren. Dass man wirklich die Trennung von Geschäfts- und Privatvermögen schon wirklich langfristig aufbauen. Und das fängt 10, 15 Jahre an, vor einer Transaktion, wo man wirklich konsequent eigentlich tut das Vermögen an von trennen und auch ein bisschen unabhängiger voneinander machen, oder? Durch die Zeit, die man dort dann eigentlich auch gewinnt, wenn man das früher anpacken, gibt es auch Opportunitäten. Und die kann man am 5 vor 12 nicht mehr nutzen, die Opportunitäten. Da muss man einfach machen, was noch zu machen ist. Aber vorher kann man wirklich aktiv planen. Und gerade eine Lohn-Dividenden-Bezugspolitik, dort hat es relativ viel Potenzial drin, wo man wirklich gut kann ausschöpfen kann. Und letztendlich tut man natürlich auch ein Stück weit ein Haftungsrisiko trennen, oder? Also ich habe wirklich, wir sehen es jetzt mit Corona, oder? Situationen, wo ein Unternehmer vielleicht nicht antizipiert hat in der Vergangenheit, in dem Ausmaß und ganz schwierige Situationen heute sind. Ich glaube, es gibt viele, die vielleicht auch froh wären, sie hätten schon vorher eine gewisse Trennung machen können zwischen Privat- und Geschäftsvermögen.
Ich habe das Gefühl, das ist etwas, das häufig vergessen geht, weil man es einfach wie nicht besser weiss oder sich nicht mit so Fragen beschäftigt. Wer hilft einem das schon eben 5-10 Jahre vorher richtig aufzusetzen und in Angriff zu nehmen, dass man das eben nicht vergisst?
Ich glaube, da ist wichtig, dass man einfach einen Ansprechpartner hat, der wirklich auch den Überblick kann haben. Und da stellen wir uns natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Ich glaube, wir haben sehr viel Erfahrung mit Unternehmern in der Vergangenheit versammeln. Ganz, ganz verschiedene Situationen gesehen und mal so ein Konzept erarbeiten, wie so etwas könnte funktionieren, also es einerseits geschäftlich tragbar ist, aber auch privat nachher dann optimiert ist. Das ist schon das, wo wir eigentlich tagtäglich machen mit unseren Kunden zusammen.
Ja, und ich glaube, ergänzend kann man schon sagen, es ist wichtig, dass man die Diskussion mit mehreren Leuten führt. Wir als Bank sind sicher ein wichtiger Sparring-Partner, haben Erfahrung. Es gibt natürlich Anwälte, die spezialisiert sind. Es gibt befreundete Unternehmer, die ähnliche Situationen schon hatten. In diesen Situationen ist es sicher richtig und sinnvoll, dass man das Thema mit verschiedenen Experten anschaut. Ich glaube, das ist schon empfehlenswert, absolut.
Jetzt haben wir die Hausaufgaben gemacht und sind bereit für die Transaktion, für den Exit. Was gibt es noch beim Verkauf, bei der Struktur des Verkaufs zu beachten? Weil das hat natürlich auch stark steuerliche Implikationen zur Folge.
Ja, wie kommt der Kaufpreis? Oder? Das ist das Einfachste. Ich komme ein One-Off über und es wird überwiesen auf mein Konto und dann ist alles erledigt nachher. Wenn man gerade sieht, bei Unternehmen, die vielleicht doch auch relativ stark personenbezogen sind oder auch junge Unternehmer, die dabei sind, der Käufer will die sehr gerne mit dabei haben. Und da fragt sich immer, wie wird dann nachher auch die Entschädigung oder der Verkaufserlös gezahlt. Es gibt praktisch immer eigentlich ein One-Off, wo gezahlt wird, aber das Thema vom sogenannten Earnout, gewisse Kaufpreisanteile, die man in Zukunft schieben, wo man vielfach auch an Leistungskomponenten hängen, ein EBITDA-Ziel oder ein Umsatzziel oder andere Milestones, ist immer mehr in Diskussion. Und wenn ich Earnout-Themen habe, dann geht es automatisch auch immer wieder um die Steuerfrage nachher. Ist der zukünftige Gewinn immer noch ein steuerfreier Kapitalgewinn oder gibt es eine Steuerfolge nachher? Und ich glaube, man kann sagen, je mehr als der zukünftige Teil vom Verkaufserlös gebunden ist an Leistungsziel vom bisherigen Mitinhaber, der genau gleich weiterarbeitet, vielleicht sogar noch mehr weiterarbeitet, umso mehr haben wir eine Einkommensteuerkonsequenz, die wir mit berücksichtigen müssen. Und das ist ein Thema, das man sicher einerseits in den vertraglichen Diskussionen mit dem neuen Käufer muss anschauen, aber in der Regel eigentlich auch mit der Steuerbehörde proaktiv aufnehmen. Insbesondere, wenn es um grössere Beträge geht, noch, wo in Zukunft geschoben werden. Ich glaube, dort eine gewisse Sicherheit zu haben, ist sehr wertvoll.
Da gibt es auch die Möglichkeit, glaube ich, von einem Ruling, oder? Dass man das so ein bisschen absichern kann, dass eben der die Steuerbelastung so ausfällt, wie man so plant oder beabsichtigt.
Genau. Also wir sehen das wirklich auch im Markt vielfach, als man proaktiv mit den Steuerbehörden auch in Diskussion führen tut. Und das ist eigentlich auch das Schöne in der Schweiz, dass man Rulings kann machen. Also ich glaube, auch die Steuerbehörden, die sind durchaus wirtschaftsfreundlich und man kann mit diesen Personen reden und entsprechend auch verbindliche Aussagen bekommen nachher mit einem Steuerruling.
Mhm. Das ist ein Vorteil, den wir hier in der Schweiz haben, wenn man das ausländischen Start-up-Leuten erzählt. Die sagen, aber was? Das ist doch unvorstellbar.
Ja, die machen in der Regel grosse Augen. Also ich glaube, das ist ein riesen Vorteil, den wir haben, für die ganze Planungssicherheit und alles.
Ja. Ich glaube, es macht Sinn, dass man den Vorteil auch nutzen tut. Wir haben leider ein paar Beispiele gesehen, wo es böse Überraschungen gibt. Und man sagt, das ist alles kein Problem. Ein bisschen Earnout bleibt noch dabei. Der Unternehmer jeden Tag weiterhin in die Bude gegangen ist, obwohl man eigentlich einen Großteil von den Anteilen verkauft hat und mit dem Earnout noch da beteiligt ist und dann die Steuerrechnungen dann ins Haus geflattert sind und man dann erst im Nachhinein angefangen hat, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und das ist dann reichlich spät. Darum, ich glaube, auch da eine gute Vorbereitung ist sicher Gold wert. Ja. So.
Jetzt, unser Deal ist durch. Sagen wir, die Firma ist verkauft oder Earnout läuft oder ist auch schon fast abgeschlossen. Da stellt sich natürlich auch die Frage. Und ich glaube, da hast du viel Erfahrung, Peter, auch mit den Kunden, die du redest. Mhm. Was mache ich nach dem Firmenverkauf? Was passiert dann?
Ja, das ist natürlich ein entscheidender Meilenstein im Leben von einem Unternehmer. Und ich glaube, wir als Bank stehen dann sicher einem Unternehmer auch nahe, weil es stellt sich dann natürlich diverse Fragen, wenn man plötzlich viel Liquidität auf dem Konto hat. Das ist eben, wie wir es vorhin ein bisschen gesagt haben, etwas, was ein Unternehmer so an und für sich nicht kennt. Unsere Erfahrung zeigt schon auch, dass einmal Unternehmer, immer Unternehmer. Also wir sehen bei unseren Kunden sehr viel, dass sie sich dann nach einem Firmenverkauf nicht einfach zur Ruhe setzen und, wie man es so klassisch kennt, gehen fischen oder auf Malediven, sondern dass sie unternehmerisch engagiert bleiben. Das sehen wir vor allem natürlich bei jungen Unternehmern, die dann sagen, okay, jetzt mache ich wieder etwas Neues. Meistens ist es aber schon ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt machen wir mal wirklich auch Gedanken über Vermögensstrukturierung, wie viel von meinem Geld wollte ich wieder unternehmerisch arbeiten lassen, wie viel von meinem Geld wollte ich auf die Seite legen, Diversifikationsaspekt. Und nicht zuletzt natürlich im Zeitalter von Negativzinsen macht man sich natürlich Gedanken zur Vermögensanlage wie ich mein Geld schlussendlich auch sinnvoll arbeiten lasse. Und was sicher spannend ist, ich glaube, wir gerade bei unserem Desk, wo wir Unternehmer betreuen, haben wir einerseits die jungen Unternehmer, die wir zu unseren Kunden zählen, die auf dem Lebenszyklus wirklich am Wachsen sind und vor allem auf den Finanzierungsthemen aktiv sind. Wir zählen aber auch viel von zu unseren Kunden bei der Bank, die natürlich erfolgreich schon mal einen Firmenverkauf machen können. Und meistens dann neben den Vermögensanlagen bei der Bank auch bereit sind, ihr Geld wieder arbeiten zu lassen. Bei jungen Unternehmern und dadurch ein bisschen Steigbügelhalter spielen. Wir haben ja den Private Investor Circle bei der UBS, wo wir auch private Investoren zusammenbringen mit schnell wachsenden Firmen. Und ich glaube, so schließt sich dann auch der Kreis ein bisschen, indem erfahrene, erfolgreiche Unternehmer auch Steigbügelhalter spielen für die Start-up-Szene, für die jüngeren Upcoming-Unternehmer. Und das ist eigentlich noch eine lässige Sache, dass wir als Bank auch, sagen wir mal, auf dem Journey dürfen Teil davon sein und ich sage mal, entweder mehr auf dem Finanzierungsthema oder mehr auf dem Anlagethema auch können aktiv
unterstützen. Das ist ja unheimlich wichtig für die ganze Start-up-Szene, für das Ökosystem hier in der Schweiz, dass nicht die Leute, die einen Exit gemacht haben, dass die auch wieder reinvestieren und so die nächste Generation unterstützen, weil so wird das ganze System besser, stärker und grösser und absolut bringt hoffentlich noch viel mehr Exits her in der Schweiz.
Absolut, genau. Ja.
Cool. Habt ihr noch irgendetwas hinzuzufügen oder etwas, was ihr noch möchtet, erwähnen in dem Zusammenhang mit Steuern, Vorsorge, wo wir noch nicht besprochen haben?
Also, wir haben es am Anfang gesagt, wir tun es gerne aufschieben und ich plädiere eigentlich wirklich fürs Gegenteil. Wenn es auch nicht, wie gesagt, nicht das Lieblingsthema ist, aber schaut Steuern und Vorsorge an. Das muss nicht der zentrale Fokus sein, insbesondere in einer Startphase, aber es darf nicht vergessen gehen.
Super. Ich glaube, das ist eine wichtige Take-Home-Message.
Nothing to add. Vielen Dank.
Perfekt. Patrick, Peter, danke vielmals für eure Zeit. Hat grossen Spass gemacht, mit euch das Interview aufzuzeichnen. Und weiterhin viel Erfolg und spannende Klienten hoffentlich mit coolen Cases, die da zu euch kommen.
Vielen Dank, Silvan.
Danke, Silvan.
Merci vielmals für das Zuhören von dieser Episode vom «Einfach selbstständig» Podcast. Wir hoffen, dass dir die Episode gefallen hat und dass du etwas mitnehmen kannst für dein Business und würden uns sehr freuen über eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Ebenfalls freuen würden wir uns, dich bei der nächsten Episode wieder zu begrüssen und wünschen dir bis dann ganz eine gute Zeit.